Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute zu Gast der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind von Haus aus Archäologe. Zieht's einen Archäologen dann erstmal ins Museum? Sie sind gestern schon angekommen.
Ja, natürlich. Also wenn man unterwegs ist und begegnet Museen, dann geht der erste Weg ins Museum hinein. Aber nicht nur archäologische. Ne? Das ist das Schöne an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Es sind alle Sparten der kulturellen Überlieferung, alle Epochen, alle Arten, Gattungen von Kunst und materieller Kultur. Und das ist, ja, da ist man natürlich neugierig, wie andere damit umgehen, wie andere das ausstellen, wie andere das vermitteln.
Eine große Landesausstellung gibt's gerade in Karlsruhe, Archäologie in Baden. Wo hat es Sie hingezogen? Wo sind Sie gewesen?
Und ich war gestern im Literaturarchiv Marbach. Das hat sich ergeben mit dem Besuch hier. Das ist in Stuttgart. Das ist ja auch, wir haben ja auch Ausstellungen. Ne? Das ist ja nicht nur ein Literaturarchiv. Und das ist insofern immer ganz interessant. Auch wir haben ja in der Staatsbibliothek und im Geheimstaatsarchiv ähnlich, dass mit Papier Ausstellungen gemacht werden, Geschichten erzählt werden mit Originaldokumenten. Und das ist schon immer ganz spannend. Die Aura des Originals ist auch bei dem Brief, ob der jetzt von Schiller oder von Friedrich dem Großen ist, das hat schon immer was ganz Besonderes.
Gab es eine Inspiration in Marbach?
Ja, ich fand schon ganz interessant, wie man dort umgeht auch mit der Einbezug eben von jungen Leuten, das interaktive Element. Das ist, glaube ich, gerade auch bei Museen und bei Ausstellungen, die ja doch mit Flachware, sagen wir mal so in Anführungszeichen, umgehen, dass man da irgendwie den Besuchern, aber das ist natürlich bei allen Museen auch so, Mitwirkungsmöglichkeiten eröffnet, selber aktiv, produktiv zu werden. Und das ist dort ganz gut gemacht, aber das ist etwas, womit sich natürlich alle Museen beschäftigen, auch beschäftigen müssen.
Das Einbeziehen des Publikums. Sie haben es gerade schon gesagt, zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehört eine große Staatsbibliothek. Was gehört noch alles dazu? Ich glaube, die Zeit haben wir gar nicht, vermutlich alles aufzuzählen.
Nun, das sind zunächst mal die staatlichen Museen zu Berlin. Das ist der größte Museumskomplex in Deutschland, der allein aus 19 Museen besteht, von der Antikensammlung bis zum Hamburger Bahnhof, zeitgenössische Kunst. Dann die Staatsbibliothek eben mit 12 Millionen Bänden, die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im gesamten deutschsprachigen Raum, also nicht nur in Deutschland. Das Geheime Staatsarchiv, 38 Kilometer Akten und Dokumente zur preußischen und auch deutschen Geschichte. Dann das Iberoamerikanische Institut, das ist immerhin außerhalb der iberoamerikanischen Welt eigentlich auch die größte Bibliothek und immer, wer auch immer an Intellektuellen, an Forschern in Europa ist, aus Iberoamerika, ist dort mal. Das ist so ein wichtiger Knotenpunkt eigentlich. Und das Staatliche Institut für Musikforschung. Das heißt, alle Sparten der kulturellen Überlieferung. Und das ist eigentlich das Faszinierende.
Dann habe ich gelesen, gehört auch noch eine Bildagentur dazu mit 12 Millionen Fotos. Wo lagern diese Fotos?
Genau, die ist angesiedelt bei der Staatsbibliothek, ist aber eine Bildagentur, weil sie nicht nur unsere Bilder verwertet und vermarktet, sondern auch von vielen Museen weltweit für den deutschen Markt. Und die Dinge werden natürlich einerseits analog, aber vor allem natürlich digital auch aufbewahrt. Und das ist ganz wichtig, denn das ist auch eine Einnahmequelle für uns, für viele andere Kultureinrichtungen in Deutschland und weltweit. Und ja, und das Bild, die Fotografie alleine ist ja auch in verschiedenen Einrichtungen der Stiftung verteilt. Also es gibt die klassischen Sparten, Museum, Bibliothek, Archiv, aber alle haben natürlich auch mit Fotografie zu tun. Also das heißt, es gibt zwischen den Sammlungen, den Sammlungsbeständen eben auch diese Querverbindungen, die man leisten muss. Und das sind alles Aufgaben, Fragen für die Zukunft, wie kann man das besser aufbereiten? Und klar, die Digitalisierung und das digitale Zeitalter bietet da ganz andere Möglichkeiten.
Und Sie verkaufen also diese Bilder auch der Bildagentur, das wäre eine Einnahmequelle. Was sind noch weitere Einnahmequellen, die sich vielleicht so dem Zuhörer gar nicht so unbedingt erschließen?
Ja, wir haben zum Beispiel, ist gerade eine Ausstellung jetzt eröffnet worden in der Cem-Simon-Galerie, dem neuen Eingangsgebäude, 200 Jahre Gipsformerei. Die Ausstellung heißt Nah am Leben, die Gipsformerei. Also das ist unglaublich. Die haben wirklich tausende von Formen, Abformungen seit dem frühen 19. Jahrhundert von Objekten, von Kunstwerken, zum Teil von Kunstwerken, die im Krieg verloren gegangen sind, zerstört worden sind. Das ist ein unglaublicher Schatz, stammt natürlich aus dieser Zeit, wo man wirklich mit Gipsen versuchte, Dinge, die man selber nicht erwerben konnte, abzuformen und einen enzyklopädischen, pädagogischen Weg durch die Kunstgeschichte zum Beispiel den Besucher anzubieten. So, und das war die erste Etage im neuen Museum. Und das ist schon ganz was Besonderes. Und heute ist es natürlich für Nofretete in allen Größen. Natürlich die Kleinigkeiten macht man heute mit Laserdruck. Aber für eine Nofretete im 1:1, die wird von Hand bemalt. Das sind natürlich wichtige Dinge. Und viele Menschen erwerben sowas. Oder große für Künstler, für Museen. Wir haben für das Barockmuseum in Puebla das große Standbild vom Kurfürsten sozusagen noch einmal abgeformt. Das sind Großaufträge und die sind natürlich als Einnahmen wichtig.
In 2 Monaten sollte das Humboldt-Forum in Berlin eigentlich eröffnet werden. Daraus wird nur nichts. Hermann Patzinger, wann waren Sie zuletzt dort?
Ich war vor ein paar Wochen dort an der Baustelle, vor allem aber natürlich in Dahlem, wo wir die ganzen Objekte für den Umzug vorbereiten. Das ist ja das Rückgrat des Humboldt-Forums, die Sammlung, die 2 ganze Etagen belegen. Und in Dahlem sind wirklich Dutzende bis zu 100 Restauratoren tätig mit Zeitverträgen, die wirklich 25.000 Objekte, die umziehen, aus Vitrinen holen, wo sie 40 Jahre untergebracht werden, entgiften, restauratorisch behandeln und für den Umzug vorbereiten, dokumentieren, digitalisieren gleichzeitig aus. Also es ist ein richtig wie so eine Fabrik, so eine Straße, wo wirklich ein Schritt nach dem anderen vollzogen wird. Sehr eindrucksvoll. Wir sind da immer wieder auch mit Politikern, mit Journalisten, was da geschieht und das ist einfach eine, und es betrifft das Gebäude ganz genauso. Ein Gebäude mit 40.000 Quadratmeter Gesamtfläche, mit einer komplexen technischen Innenausstattung, denn diese ethnologischen Sammlungen oder asiatischen Kunstsammlungen sind hochsensibel von der Klimatechnik, von allem. Und es ist kompliziert. Und das, wenn das jetzt 9 Monate später eröffnet wird, ist es kein Beinbruch.
Sie haben jetzt Baustelle gesagt. In der ersten Etage brennt schon Licht. So sehr sieht es von außen gar nicht nach Baustelle aus. Ist es noch eine Baustelle? Wo?
Ja, das Gebäude ist baulich, ist weitgehend fertig und in der Tat von außen, es wird an den Portalen und an der Kuppel wird sozusagen die historische Haut noch zu Ende gebracht. Aber im Inneren ist es insofern Baustelle, weil natürlich diese ganze Gebäudetechnik eingebracht werden muss. Und wir wissen das auch von unseren Baustellen auf der Museumsinsel und auch sonst in Berlin, dass die technische Gebäudeausstattung ist nicht unproblematisch. Da sind wirklich Dutzende von Firmen beteiligt, sehr stark spezialisiert. Und das ist schon eine Herausforderung bei so einem großen Gebäude. Im nächsten Jahr wird der erste Abschnitt eröffnet und ich denke, darauf kann man sich freuen.
Wie groß war Ihre Enttäuschung, im Humboldt-Jahr nicht eröffnen zu können?
Ach, die war eigentlich gar nicht groß. Ich bin mit diesem Projekt Humboldt-Forum seit Beginn meiner Amtszeit, seit nun jetzt 11 Jahren eigentlich intensivst befasst. Ich bin ins Amt gekommen, dann lief parallel eben der Architekturwettbewerb schon für den Wiederaufbau des Schlosses. Und seitdem sind wir konzeptionell mit dem Humboldt-Forum, mit der Neupräsentation der Sammlung befasst. Wir sind die Jahre mit den Kollegen eben des Ethnologischen Museums viel gereist in aller Welt, haben uns Museen angesehen, Kooperationen aufgebaut. Es ist so viel passiert. Insofern, wir freuen uns auf dieses Projekt. Das wird gut. Das wird aber auch noch ein Stück weit, würde ich jetzt mal sagen, gerade bei den aktuellen Diskussionen, unfertig sein, wenn es eröffnet ist. Und das haben wir aber immer gesagt. Es ist ein Prozess. Das Humboldt-Forum muss auf aktuelle Debatten reagieren können, muss Ausstellungen, Veranstaltungen verändern können. Und das muss man von Anfang an mitdenken. Diese Beweglichkeit ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Die etappenweise Eröffnung ist ja auch geplant. Da Sie sich schon so lange damit befassen, dann sehen Sie wahrscheinlich auch schon die Flure und die Gänge und das fertige Ausstellungsstück. Was wird so der große Publikumsmagnet? Worauf freuen Sie sich ganz besonders?
Also das ist natürlich, wenn man Objekte, Sammlungen aus aller Welt zeigt, ich glaube, das wird überall ganz besonders. Es gibt überall Highlights. Ist aber, glaube ich, auch wichtig. Man kennt die Nofretete, den Pergamonaltar. Auch das ist Weltkunst aus Afrika, aus Asien, aus Ozeanien, aus Amerika. Und ich glaube, es ist wichtig, bestimmte herausragende Objekte, die auch besonders wichtig sind, das Verständnis fremder Kulturen, die auch besonders herauszuheben, aber gleichzeitig auch in einen Kontext mit den restlichen Sammlungsobjekten zu bringen. Und dass wir vor allem die Geschichten, die wir erzählen, da wir die auch in Zusammenarbeit mit Fachleuten der Herkunftsländer oder Ursprungsgesellschaften auch entwickeln. Wir haben Kooperationen mit Amazonas, Indigenen aus Brasilien, Venezuela, Kolumbien, mit Afrika, mit Namibia, mit Tansania. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich gemeinsam dort arbeiten. Wang Shu, ein bedeutender chinesischer Architekt, Pritzker-Preisträger, gestaltet im 3. Obergeschoss den Raum zur Präsentation chinesischer Hofkultur des 17. Jahrhunderts. Also es läuft eine ganze Menge.
Frankreich hat angekündigt, Kunst aus früheren Kolonien komplett an die Herkunftsländer zurückzugeben. Hermann Patzinger, das macht doch sicherlich auch Druck auf die deutschen Museen.
Ja, das meint man immer, aber Frankreich tut es ja auch gar nicht. Und es gab ja kürzlich eine Konferenz in Frankreich, in Paris, wo der französische Kulturminister Riester sehr klar gesagt hat, man kann schon mal das eine oder andere zurückgeben, aber ansonsten geht es um Kooperation, um Zirkulation, um Leihgaben. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr gehypt worden. Macron hat in der Tat im Oktober 2017 in Ouagadougou diese berühmte Rede gesagt, wo er in 5 Jahren ein nicht alles zurückgeben will, aber einen Plan dafür haben will. Und ich hatte selber Gelegenheit, mit Präsident Macron in einem anderen Kontext mal zusammenzutreffen und habe ihn da auch angesprochen. Und er sah das sehr differenziert, muss ich sagen. Und Fakt ist, dass Frankreich noch nichts zurückgegeben hat, während Deutschland schon. Das Lindenmuseum hat Dinge nach Namibia zurückgegeben. Wir haben Dinge nach Alaska zurückgegeben, bereiten Dinge zur Rückgabe nach Tansania vor. Also wir haben diese Aufgabe angenommen, aber es geht nicht darum, innerhalb von 5 Jahren riesige Konvolute einzupacken. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, Provenienzforschung zu betreiben und dann auf einer seriösen Grundlage zu entscheiden, was man zurückgibt und was natürlich auch nicht.
Was ist Ihr Eindruck? Was war es dann von Macron? Ein politisch geschickter Schachzug?
Ich glaube schon, dass ihm das ernst war, dass man in der Zusammenarbeit einen neuen Weg finden muss mit Afrika, auch im kulturellen Bereich. Das war sicher politisch geschickt und er hat ja damit auch was ausgelöst, auch und ganz besonders in Deutschland. Und das kann man nur als positiv sehen. Natürlich wird es immer, es gibt Extremhaltungen und so weiter. Und das Museumsbashing ist eine Zeit lang auch sehr harsch betrieben worden. Aber ich glaube schon, dass die Museen und alle in Deutschland von Hamburg bis Stuttgart runter klar gemacht haben, dass sie sich diese Aufgabe stellen wollen. Aber Schwarz-Weiß-Malerei hilft nicht weiter. Man muss sich wirklich genau die Erwerbungsumstände ansehen und versuchen, Wege zu finden. Da ist Rückgaben ein Weg, aber auch Zusammenarbeit, Zirkulation. Im Humboldt-Forum beziehen wir Kuratoren aus den Herkunftsländern mit ein, die ihre Geschichte mit den Objekten im Humboldt-Forum erzählen werden. Es gibt so viel. Und mit dieser ganzen Vielfalt, mit dem ganzen Spektrum dieser Kooperationsmöglichkeiten, dieser Formate, können wir echt eine neue Form der Zusammenarbeit mit anderen Kulturen schaffen, mit anderen Ländern schaffen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung und auch Chance.
Das wäre also ein neuer Weg. Dann gibt es auch noch Ansichten auch über die Beutekunst. Der Afrika-Korrespondent der Zeit, Bartholomäus Grill, meint zum Beispiel, dass sich die Weißen nach wie vor für die besseren und die klügeren Menschen halten. Und das sei auch ein Erbe aus der Kolonialzeit. Und in Ausstellungen würde koloniale Raubkunst vor allem präsentiert, um ein schönes Selbstbild zu zeichnen. Das lässt sich vermutlich auch nicht leugnen.
Ja, aber das klingt so ein bisschen, als hätte er es irgendwie vor 20 Jahren gesagt. Also man muss schon sehen, was in den Museen passiert. Und es ist ja seit 2 Jahren eine sehr intensive öffentliche Diskussion. Und gerade im Humboldt-Forum haben wir natürlich auch die einmalige Chance, dass wir das Ethnologische Museum, die Ausstellungsbereiche im Museum für asiatische Kunst aus Dahlem umziehen, ein völlig neues Gebäude. Wir haben die Chance, diese Räume, die Präsentation der Sammlung völlig neu zu gestalten. Das hat nicht jedes Völkerkundemuseum in Deutschland. Und das ist gleichzeitig natürlich auch eine besondere Herausforderung. Und da ist für uns die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, von der ich vorhin gerade sprach, ganz besonders wichtig, damit es eben nicht zu so einem Ergebnis wird, wie das, was Sie gerade von Herrn Grill zitiert haben. Wenn es so wäre, dann wäre das verfehlt.
Wie würde denn eine neue Gestaltung dann das Selbstbild auch verändern?
Ich glaube einfach, wissen Sie, wenn ich sehe, wie wir mit den Objekten aus dem Maji-Maji-Krieg aus Tansania, wie Kuratoren aus Tansania die Geschichte der Kolonialzeit und diesen blutigen Kolonialkriegs der Deutschen mithilfe dieser Objekte im Humboldt-Forum selbst erzählen, dann ist das schon mal ein Weg, einfach eine Geschichte aufzuzeigen, die den Deutschen gar nicht bewusst ist. Wir sagen immer Kolonialismus und so weiter, muss in die Öffentlichkeit, ja muss es auch, ist es aber nicht. In den Schulen wird das nicht gelehrt, von dem Genozid an Herero und Nama hat man vielleicht mal gehört, was jetzt durch die Medien geht. Maji-Maji-Krieg sind auch 300.000 Menschen ungefähr umgekommen, auch eine deutsche Schuld. Wer weiß davon? Niemand. Das ist auch die Aufgabe des Humboldt-Forums, diese Dinge zu erzählen. Aber nicht nur über Schuld und Kolonialismus, sondern auch, wie haben sich andere Kulturen eigentlich entwickelt? Wie haben sich komplexe soziale Strukturen am Amazonas in einer schwierigen Biotop entwickelt. Das sind zivilisatorische Leistungen. All das müssen wir auch über andere lernen, wenn wir andere respektieren wollen. Respekt und Toleranz geht nur über Wissen.
Sie wurden durch den Fund eines Fürstengrabs eines südsibirischen Reiter-Nomadenvolks weltberühmt. Was ist das für ein Volk?
Nun, die Skythen, die lebten so zwischen dem 8. und 7. Jahrhundert vor Christus und dann bis etwa um 300 vor Christus. Das waren Reiternomaden, die sehr mobil waren, große Herden, das war Grundlage eigentlich ihres Wohlstands. Und die Mobilität, die hat sie wirklich dazu gebracht, ihre besondere Lebensform, also dieses mobile Nomadentum, ihre besondere Kunst, den Tierstil. Das ist wirklich ganz plötzlich, wird das Tier emblematisch zum Schutz, zum Stammesabzeichen, auf allen Objekten, auf den Tätowierungen, auf der Haut. Und dann eine unglaubliche soziale Schichtung, eine Herausbildung einer Oberschicht, die sich in monumentalen, reich mit Gold ausgestatteten Fürstengräbern niederschlägt. Und diese Kultur entsteht in Südsibirien und breitet sich letztlich bis an die Grenzen Osteuropas aus, bis in den Schwarzmeerraum. Und zum ersten Mal werden im Grunde die Geschicke Asiens und Europas durch ein historisches Phänomen, durch ein Volk oder ein Volksverbund miteinander verknüpft. Und das ist schon bemerkenswert.
Und Sie haben bei Ausgrabungen eines dieser Gräber entdeckt mit 6.000 Goldobjekten drin. Das war ein Sensationsfund damals. Und passiert aber, glaube ich, eher durch Zufall. Wie war das?
Ja, das ist wirklich Zufall. Also das war nicht nur Glück, sondern Zufall. Glück ist, wenn man etwas sucht und es dann tatsächlich auch findet. Aber Zufall ist, wenn man was ganz anderes sucht. Das haben wir auch gefunden. Nämlich, wir wollten einen dieser Großgrabhügel in Sibirien, in Tuwa. Das ist so eine autonome Republik in Südsibirien an der mongolischen Grenze. Einfach untersuchen, um den Aufbau zu verstehen. Weil es waren Beraubungsspuren da. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir da ein intaktes Fürstengrab finden. Wollten einfach wissen, weil wenn man die wirklich sorgfältig untersucht, kann man eine ganze Menge über die Rituale, über Jenseitsvorstellungen und so weiter erfahren. Und dabei ist eben es so gewesen, dass das Fürstengrab nicht in der Mitte war, wo ja eine Beraubung zu sehen war, sondern etwas verlagert nach Nordwesten. Und das haben wir völlig intakt aufgefunden und das war wirklich der pure Zufall.
Wie kamen denn die Skythen überhaupt in ihr archäologisches Leben? Die sind ja schon sehr speziell.
Ja, die sind speziell, aber weil sie zum ersten Mal, weil es eine Kultur ist, die im Grunde eine ganze eurasische Dimension hat, die also von der nördlichen Peripherie Chinas sich bis an die Grenzen Mitteleuropas, Osteuropa erstreckt. Und es gibt skythische Einflüsse auch. Ich habe mich ja in meinem Studienzeit, Dissertation und so, vor allem eben mit eisenzeitlichen Kulturen in Mitteleuropa, Osteuropa befasst. Da war das schon, man kannte schon in Kontakt. Und es war klar, dass das ein unglaublich spannendes Phänomen ist. Und als da nach dem Fall des Eisernen Vorhangs man in der ehemaligen Sowjetunion forschen konnte, war mir klar, dass es eine der zentralen Fragestellungen ist, der man weiter nachgehen muss.
Kulturmanager mit schwarzem Gürtel im Judo, Hermann Partzinger. Sie sind auch mehrfacher Berliner Meister geworden in der Ü30. Wann waren Sie denn zuletzt auf der Matte?
Zuletzt auf der Matte im Juli. Dann habe ich mir leider die Sehne am Mittelfinger gerissen und jetzt muss ich pausieren, obwohl in den letzten Wochen ich so schön Zeit gehabt hätte zu trainieren.
Deswegen haben Sie jetzt gerade so was Schickes, Verband kann man es gar nicht nennen, um den Mittelfinger.
Genau, das ist so eine Schiene, die also den bezeichnenderweise noch den Mittelfinger streckt.
Haben Sie gut hingekriegt.
Ja.
Und wie schmerzhaft ist es?
Gar nicht. Zum Glück überhaupt nicht. Und auch als es passiert ist, hat man gar nicht gemerkt, nur das vordere Fingerglied hing plötzlich so komisch nach unten. Und naja, dann musste ich zum Arzt und dann war es klar.
Wie wichtig ist der Sport als Ausgleich?
Das ist schon sehr wichtig. Also Sport ist für mich im Beruf mit dem ganzen Stress ist eine gewisse Fitness einfach sehr gut, sehr wichtig. Und beim Judo kommt hinzu, dass es eben anders als Joggen oder so, es gibt ja viele Möglichkeiten, sich auszupowern, ist es halt auch, es geht um Technik, es geht um Taktik, man trifft Freunde, es ist ein sehr sozialer Sport auch. Und auch wenn man so im Übungskampf oder auch im Wettkampf mit das Gegenüber hat, wenn man dann wirklich den anfasst und man spürt eigentlich gleich, welche Technik geht, wo er stark ist, wo er schwach ist, da fließen irgendwelche Informationsströme und dann natürlich auch die Taktik im Umgang. Judo heißt ja quasi, also nicht wörtlich übersetzt, aber im Prinzip Siegen durch Nachgeben. Das heißt ja, es geht ja immer nicht darum, den anderen sozusagen wegzupowern. Das ist auch eine Möglichkeit, aber auch sozusagen die Kraft, die Aktion des anderen zu nutzen, um dann sozusagen ihn zu Fall zu bringen. Und ja, das hat auch was mit Kopf zu tun, mit Einstellung und immer aber auch mit großem Respekt. Das wird von Anfang an einem auch gelehrt und das finde ich gut.
Sie haben da vieles schon erklärt gerade und sagten, es sei ein sehr sozialer Sport. Da werden viele, die etwas von Kampfsport hören, erstmal sagen, nee, kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Warum ist es das Ihrer Meinung nach doch?
Naja, weil man im Training wird von Anfang an einem beigebracht, dass man eine gewisse Fürsorge für den Partner oder Gegner, je nachdem, hat. Auch wenn man Übungskämpfe macht, auch im Wettkampf. Es sind bestimmte Dinge verboten. Es gibt, wenn man bestimmte Techniken macht, die das Gegenüber gefährden können, also eine Verletzungsgefahr hervorrufen können, kriegt man im Wettkampf sogar eine Strafe. Also es wird einem schon eintrainiert. Und dann ist es einfach so, ich meine, wenn man zum Beispiel Mannschaftskampf, als wir damals in die Regionalliga aufgestiegen sind, da kämpft, es sind 7 Gewichtsklassen und jeder kämpft in seiner Gewichtsklasse. Die Mannschaft hat gewonnen, die meisten Kämpfe hat. Und da kämpft man zwar für sich alleine, aber die anderen 6 und die Reservekämpfer stehen draußen und feuern einen an. Also irgendwie, oder auch bei Einzelwettkämpfen, das sind ja immer Kollegen auf anderen Matten unterwegs, die dann zugucken, einem Tipps geben und so. Und auch dem Gegner, hinterher gibt man sich die Hand, man quatscht miteinander und so. Das finde ich eigentlich ganz schön. Im Kampf schenkt man sich nichts, aber das ist sofort weg, wenn der Kampf zu Ende ist. Und natürlich verliert man nicht gern, aber das gehört halt einfach dazu.
Die Auseinandersetzung, die Sie jetzt in dem Kulturbetrieb haben, auch im politischen Bereich, verglichen mit einer Auseinandersetzung auf der Matte. Was ist Ihnen lieber?
Kommt immer drauf an, wenn es zum Erfolg führt, dann ist es eigentlich bei alles okay. Jeder Mensch ist ja anders, so eine Einstellung. Ich bin weniger ein Mensch, der jetzt direkt auf jemanden zurennt, um seine Ziele zu erreichen. So ist es auf der Matte und so ist es vielleicht auch in Gesprächen, Auseinandersetzungen mit Politik oder mit anderen. Ich taste mich da eher erst ran und guck mal, was geht. Und warte auf den richtigen Augenblick. Vielleicht kann man es so irgendwie zusammenfassen. Man muss aber auch aufpassen, dass man jetzt Sport und die Dinge im wirklichen Leben jetzt nicht zu sehr über einen Kamm schert.
Wobei das vermutlich auch dafür eine Hilfe ist, oder?
Ja, schon.
Also man sagt so ein Sport kann einen erden.
Abwarten zu können, unabhängig jetzt von dem Sport, ist wahrscheinlich bin ich so, ja. Hab das nicht durch den Sport, jetzt bin ich so geworden. Ich glaube, abwarten zu können, manchmal ein bisschen Geduld zu haben, abwarten, wie Dinge sich entwickeln, ehe man dann sich engagiert, das ist nie ein Nachteil eigentlich.
Als Archäologe waren Sie natürlich bei vielen Ausgrabungen unterwegs. Es wurde durchaus auch mal gefährlich, ganz besonders bei einer Höhlenexpedition. Was war das für eine Situation?
Ja, das war während meiner Studienzeit in Ljubljana, in Slowenien. Da hatte ich die Gelegenheit, hat man mich gefragt, ob ich bei einer Vermessung einer Höhle, die bekannt ist als Kultplatz in der Eisenzeit, im ersten Jahrtausend vor Christus, dort mit einzusteigen, mit Speleologen, also mit Höhlenforschern. Naja, und das war so ein Loch im slowenischen Karst und dann war das 80 Meter tief, musste man sich abseilen, soweit alles gut. Und dann, die haben da Vermessungen gemacht, ich lief so herum, da gingen so Gänge in verschiedene Richtungen weg. Man sah auch die Spuren der Ausgrabung vom Anfang des 20. Jahrhunderts, hat man dort Grabungen gemacht, die alten Schnitte sah man noch. Und naja, und ich ging so in so einen Gang hinein und irgendwann ist plötzlich das Licht am Helm oben ausgegangen und naja, ich dachte, war noch so ein bisschen so schummrig, gehe mal ein bisschen weiter und irgendwie sehe ich aber gar nichts mehr und blieb dann stehen, zufällig. Und dann kam auch zufällig von hinten ein Kollege, der eine Lampe hatte, kam auf mich zu und plötzlich sehe ich, dass ich direkt an so einer Kante stehe und ein riesen Loch vor mir. Also das war, glaube ich, ganz, ganz gut, dass ich da nicht noch ein, zwei Schritte weitergegangen bin. Das wäre ziemlich unangenehm geworden.
War das nicht bekannt, dass es so einen Abgrund in dieser Höhle gibt?
Keine Ahnung, mir natürlich nicht. Den Höhlenforschern ist ja nicht so, dass man da ständig einsteigt, möglicherweise auch nicht. Da gingen ja Wege ab in viele verschiedene Richtungen. Also das, sonst hätte man mich wahrscheinlich auch gewarnt. Er hat gesagt, pass auf, in diese Richtung und so weiter. Und aber ne, das zeigt sich ja auch immer wieder, hört man das, dass wenn man sich in Höhlen begibt, man muss in jeder Hinsicht wirklich immer sehr vorsichtig sein. Ne?
Was waren andere Situationen, wo Sie in Grenzbereiche gekommen sind?
Ansonsten glücklicherweise eigentlich nicht. Also Grenzbereiche, die mit Gefahren zusammenhängen, obwohl ich wirklich in der ganzen Welt unterwegs war, in der Mongolei, im Altai, also in Sibirien, überall gibt es natürlich auch ein Umfeld, was vielleicht gefährlich ist, wenn ich mir klar mache, dass wir, als wir 2001, 2002 die Grabung in Sibirien gemacht haben, haben wir im Grunde das Geld, 70.000 D-Mark waren das damals, haben wir in Rubel umgetauscht, im Rucksack mittransportiert, um natürlich wöchentlich die Arbeiter auszuzahlen. Also da hat man, es gibt ja doch damals keinen Geldautomaten, wo du dir einfach Geld ziehst. Es gab auch keine Bank, wo du irgendwie die D-Mark tauschen konntest. Und man denkt sich schon, wenn Leute wüssten, dass man den Rucksack voller Geldscheine hat, weiß nicht, was die tun würden. Aber es wusste ja zum Glück keiner. Und also solche Dinge, aber das nimmt man eigentlich, da denkt man auch nicht so groß drüber nach.
Es gab dann noch einen sehr spektakulären Fund im Permafrost, und zwar von einer Eismumie. Wie waren Sie darauf gestoßen?
Ja, das war in der Tat ein deutsch-russisch-mongolisches Kooperationsprojekt. Das war auf dem mongolischen Teil des Hochaltais auf 2500 Meter Höhe. Dort wusste man schon von früheren Grabungen, dass in die Grabkammern Wasser einsickert, ist sofort gefriert. Und den Verstorbenen mit seinem Körper, mit seiner Bekleidung, mit seinem Pelzmantel einfriert. Und nur nicht in jedem bleibt das Wasser stehen in der Grabkammer. Das ist Voraussetzung, damit es eingefriert. Manchmal versickert es. Dann vergammelt der Inhalt genauso wie unten im Tal. Und wir haben eben drei Kurgane untersucht. Dort war nichts enthalten. Und dann haben wir gesagt, naja, versuchen wir noch einen vierten. Und dann hatten wir Glück. Also da ist es kein Zufall, sondern Glück, weil wir genau wussten, dass wir das suchen. Und haben tatsächlich das Glück gehabt, das aufzufinden. Und nun war das nicht im Eisblock, aber es war praktisch gefriergetrocknet. Der lag auf einem Eisblock, der Verstorbene. Und wirklich mit Holzschnitzereien, mit Pelzmantel, mit Leinenhosen, mit Filzstiefeln, seine Haare, eine Filzhaube auf dem Kopf, die Haut mit Resten von Tätowierung. Und das ist schon besonders, weil wirklich die Archäologie, immerhin erstes Jahrtausend vor Christus, die wird zur Ethnographie irgendwo, das wird so lebensecht. Und für die Wissenschaft sind das natürlich wahnsinnige Möglichkeiten.
Wo ist diese Eismumie jetzt zu sehen? Wo ist sie ausgestellt?
Die Mumie ist meines Wissens nicht ausgestellt. Sie ist nach Ulaanbaatar dann gekommen, nach der Restaurierung dann auch und ist in der Akademie der Wissenschaften, im Archäologischen Institut untergebracht. Wir haben eigentlich immer dafür plädiert, dass sie im Nationalmuseum von Ulaanbaatar ausgestellt wird, aber das ist meines Wissens bislang noch nicht der Fall. Man muss sich aber klar machen, das war jetzt keine Mumie, wie man sich das aus ägyptischen Pyramiden oder sowas vorstellt, die besonders ansehnlich war. Also der Oberkörper war weitgehend vergangen, die Beine waren sehr gut erhalten, Teile der Haare und der Kopfhaut. Also das war jetzt nicht so spektakulär, aber natürlich die Objekte selbst, die waren schon einzigartig. Wirklich aber ein Pelzmantel, den hätten sie sofort wieder benutzen können und ist 2000 Jahre alt.
Die Hohenzollern erheben Ansprüche auf ihre Kunstschätze. Hermann Patzinger, das Thema ist nicht neu, aber warum poppt es jetzt gerade nochmal auf?
Nun, das sind Dinge, die in der Tat geregelt werden müssen. Es ist so, man hat bei den Vermögensauseinandersetzungen nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren, in der Zeit der Weimarer Republik, sich geeinigt. Aber einige Dinge blieben außen vor, beziehungsweise eine ganze Reihe von Objekten. Kunstgegenstände, Memorabilia, also Erinnerungsstücke und so weiter, konnte man sich nicht einigen, ob sie im Besitz der Hohenzollern-Dynastie bleiben oder in öffentlichen Besitz übergehen. Man hat dann gesagt 1926, wir machen einfach oder wir nutzen das Schloss Montbijou, was damals existierte gegenüber der Museumsinsel, heute Montbijou-Park, ein Hohenzollern-Museum, und der Staat finanziert diesen, den Betrieb, und damit waren beide Seiten einverstanden. Im Krieg wurde es zerstört, die Objekte in alle Winde verstreut, einige sind immer noch in Russland heute. Und was nun mit diesen Objekten passiert, wem sie wirklich gehören, es sind etliche bei uns in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Besonders betroffen ist die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Dort geht es auch um Immobilien und das Deutsche Historische Museum. Das sind die Fragen, die einfach jetzt noch gelöst werden müssen. Und das ist ein laufendes Verfahren. Also recht viel mehr kann man nicht dazu sagen. Aber das ist die Ausgangsbasis.
Was kann man denn dazu sagen, wie entschieden wird, was zurückgegeben wird, wo man ein Anrecht drauf hat und wo auch nicht?
Nun, etwas, was, sagen wir mal, für die Sammlungen essentiell ist, da sind wir uns alle drei Einrichtungen einig, möchten wir gerne in den Sammlungen behalten. Da haben wir relativ klare Vorstellungen. Jetzt muss man einfach sehen, ob man sich einigen kann. Das, glaube ich, hoffen alle. Mit so einer Geschichte vor Gericht zu gehen, ist schwierig. Das wird sich Jahre hinziehen. Ich denke, beide Seiten möchten, dass das außergerichtlich einen Vergleich geben wird. Aber natürlich nicht um jeden Preis. Und wie gesagt, mehr kann man jetzt eigentlich gar nicht dazu sagen.
Das Thema war lange nicht in der Öffentlichkeit und kam dann plötzlich hoch. Welche Gründe gab es dafür?
Ja, das ist schon einige Jahre, wird an diesem Thema schon gearbeitet. Und das ist dann aus den Verhandlungen ist ein Vertragsentwurf beziehungsweise ein Gegenentwurf des Hauses Hohenzollern dann irgendwie in die Medien geraten. Und dadurch hat es diesen Medienhype jetzt gegeben zu diesem Thema. Aber ich glaube, es ist gut, dass da Ruhe einkehrt und man wirklich versucht, einfach eine ansprechende und angemessene Lösung zu finden. Und das, wie gesagt, das hoffen wir alle.
Ja, bei einem Schloss gab es dann ja auch, bei Schloss Rheinsberg, die Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz, dass man gesagt hat, nein, da besteht kein Anspruch. Sind das definitiv geschlossene Entscheidungen? Da wird auch nicht mehr dran gerückelt.
Dazu kann ich jetzt nichts sagen, aber wir wollen auf jeden Fall, wir haben das Problem ja wieder auf dem Tisch, weil manche Entscheidungen eben in den 20er Jahren nicht endgültig getroffen worden sind. Und ich glaube, es ist wichtig, sie jetzt zu einer Entscheidung zuzuführen, die Interessen aber der öffentlichen Hand, der öffentlichen Einrichtungen und damit natürlich der Menschen, die in Museen gehen, eben auch entsprechend berücksichtigt.
Sie sind von Haus aus Archäologe, darüber haben wir schon gesprochen, und dem Volk der Skythen ganz besonders verbunden. Und Sie haben eine besondere Beziehung zu Russland, über die wir sprechen wollten. Wie kam die zustande?
Nun, als ich 1995 Gründungsdirektor der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts wurde, das war ja eine Forschungsabteilung, die sich speziell dem Raum der ehemaligen Sowjetunion mit angrenzenden Gebieten, China, Mongolei, Iran, Zentralasien zuwendet, war es natürlich klar, dass man dort Verbindungen aufbaut, Forschungsprojekte durchführen soll. Ich habe mich als Student schon für Russland immer interessiert, noch zur Sowjetzeit, habe auch Russisch gelernt. Und und das war dann für mich wirklich vielleicht ein großer Traum oder auch die schönste Zeit in diesen Jahren, 95, 96, 97, dorthin zu fahren, Kontakte aufzubauen in Moskau, Petersburg, Novosibirsk, aber auch in Kasachstan, Almaty, in Tadschikistan, in Usbekistan. Wir haben viele Projekte, Skythen war nur ein Thema. Es ging auch um die Zinngewinnung, Zinnbergbau und viele andere Fragen. Und ja, und das ist immerhin eine 25-jährige, sehr, sehr enge Bindung. Ich bin auch heute ab und zu noch dort und mache immer wieder auch an der Universität Novosibirsk Blockvorlesungen und bin viel in Petersburg, bin im Beirat der Eremitage. Also ist wirklich sehr, sehr eng. Und aus der Archäologentätigkeit ging dieser Russlandbezug in die jetzige Tätigkeit als Präsident der Stiftung natürlich mit den Museen, mit dem Thema Beutekunst natürlich weiter.
Was kann denn die Kultur in einer Verständigung leisten, was die Politik womöglich nicht leisten kann?
Ich erinnere mich da gut an eine Ausstellungseröffnung 2013 in Petersburg in der Eremitage. Bronzezeitausstellung, da ging es eben um Beutekunst, Dinge, die früher in Berliner Museen waren, die heute in russischen Museen sind. Dort haben wir gemeinsam eine Ausstellung vorbereitet und es war noch vor der Krim-Krise und Ost-Ukraine-Krise und Präsident Putin und die Bundeskanzlerin kamen zur Eröffnung und beide haben in ihren Reden erwähnt, in der Politik können wir eigentlich von der Wissenschaft, insbesondere von der Kultur und der Archäologie lernen, wenn man sieht, wie gut russische und deutsche Archäologen zusammenarbeiten und diese Ausstellung gemacht haben. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Und jetzt ist auch so, ich bin ja Leiter zusammen mit Michael Piotrowski, dem Direktor der Eremitage, Leiter der AG Kultur beim Petersburger Dialog. Das ist ja dieses Dialogforum, wo es verschiedene Arbeitsgruppen gibt, Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft. Und bei uns läuft es eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Also die Kulturbrücke ist sehr, sehr tragfähig. Wir haben sehr, sehr viel Vertrauen geschafft und tolle Projekte auf den Weg gebracht. Und so wollen wir weiterarbeiten.
Und dennoch gibt es russische Gesetze, die Projekte auch verhindern. Das Gesetz der Duma, eben nichts an Deutschland auch zurückzugeben, was von der Roten Armee damals auch aus Deutschland geraubt wurde. Wie kann man da zu einer Verständigung kommen?
Ja, das ist in der Tat so. Dieses Duma-Gesetz widerspricht internationalem Recht. Das kennen wir auch nicht an. Wir sind der Rechtsauffassung, dass diese Dinge den deutschen Museen, denen die Sowjets das 45 weggenommen haben, gehören und zurückgegeben werden müssen. Das ist die offizielle Rechtsposition, die wir natürlich haben. Aber solange sich da nichts tut, ist die Frage, wie geht's weiter? Und wir wollen einfach mit unseren russischen Kollegen gemeinsam an diesen Beständen arbeiten. Sie untersuchen, sie inventarisieren. Wir bereiten sie für Forschungsprojekte gemeinsam vor. Wir bereiten Ausstellungen vor. Wir können sie natürlich nicht in Deutschland zeigen, weil dann, wenn wir freies Geleit zusichern, würden wir quasi das Duma-Gesetz anerkennen. Aber in Russland Ausstellungen zu machen dazu. Wir haben inzwischen wirklich freien Zugang zu den wichtigen Museen in Moskau und Petersburg, in die Depots. Da ist sehr, sehr viel Vertrauen entstanden. Und so übernehmen wir auch ein bisschen Mitverantwortung für diese Bestände. Und wir sagen, genau wie unsere russischen Kollegen, eigentlich das Duma-Gesetz müsste uns trennen. Aber irgendwie bindet es deutsche und russische Museen aneinander. Wir können gar nicht ohne einander. Wir haben einen Teil der Bestände, die Information ist in Russland oder umgekehrt. Und nur zusammen macht es Sinn.
Ich sage danke für den Besuch in SWR1 Leute, Hermann Patzinger.
Gerne.
Eins gehört.